ARD Sounds.
Und wir sind mittendrin in einer nervenzerreißenden Folge über ein sehr polarisierendes Teil, nämlich den Efeu. Und hier ist der Titel dieser Folge: Efeu. Fluch oder Segen?
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Tobi, ich habe mir Folgendes überlegt. Hallo erstmal.
Hallo.
Wir machen immer einen Fluch und dazu dann den Segen. Und ich wollte dich mal fragen, inwieweit war denn Efeu für dich überhaupt schon mal ein Fluch?
Ich kann ja nur aus unserem Kleingarten berichten, und Fluch wird er eigentlich nur dann, wenn ich nicht merke, dass er irgendwo lang wächst und irgendwo auftaucht und ich dann feststelle, der hat schon 2-3 Meter hinter sich im Staudenbeet und ich habe das nur nicht mitbekommen, und dann ziehe ich ihn dann wieder raus, weil er die anderen Pflanzen bedrängt. Aber ansonsten ist er für mich eigentlich kein Fluch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, also der wächst auch nicht irgendwo rein in die Hecken oder wie? Oder stutzt du den regelmäßig? Musst du dich um den kümmern?
Man muss ihn natürlich im Auge behalten, ne? Also wenn man nicht möchte, dass er die Hecke hochwächst, dann muss ich ihn natürlich hin und wieder mal stutzen. Aber wenn man regelmäßig im Garten ist, beziehungsweise da ein Auge drauf hat, dann schon. Schwierig wird es natürlich, wenn er schon in die Hecke reingewachsen ist und ich möchte ihn loswerden, dann komme ich meistens nicht drum, dass auch ein bisschen was von der Hecke bei drauf geht, weil der ist schon ziemlich... Ja, der klettert schon ziemlich heftig.
Vielleicht können wir ja erstmal so einen kleinen Steckbrief geben. Also es handelt sich bei dem Efeu um eine immergrüne Pflanze, die klettert. Das ist ein Strauch, der kann ja sogar bis zu 20 Meter hoch werden, wenn man ihn lässt, ja, was wir oft nicht machen. Und es ist an sich eine Pflanze mit solchen kleinen Haftwurzeln, und die machen eben auch, dass der Efeu sich überall anheftet. Und ich glaube, da sind wir bei unserem ersten Fluch angekommen. Die Menschen haben Angst, dass der Efeu sozusagen Sachen überwuchert. Man sieht das ja manchmal im Wald, dass Bäume so komplett überwuchert sind.
Also was man im Wald sieht, die Bäume, die da komplett überwuchert sind, das sind meistens tatsächlich die Waldreben und nicht der Efeu. Also die dann auch so richtig lange Lianen haben, wo dann diese Puschel dranhängen. Das ist tatsächlich meistens dann die Waldrebe. Aber der Efeu, wie du schon sagst, der hat halt diese Haftwurzeln. Das ist, muss man vielleicht auch mal von vornherein sagen, also der hält sich damit nur fest. Also es ist nicht so, dass der den Baum jetzt anzapft und ihm da was wegnimmt, sondern der nutzt die tatsächlich nur zum Klettern.
Und da sind wir auch schon bei dem Segen angekommen. Es gibt ja auch oft diesen Mythos, dass der Efeu sozusagen der Baumwürger ist und diese Bäume sozusagen bedrängt und erwürgt. Aber so ist das eben gar nicht. Der hält sich da fest, schnuddelt da hoch, freut sich seines Lebens und begrünt ja teilweise auch irgendwelche verkrüppelten Bäume, die irgendwie nichts mehr zu geben haben, finde ich. Also man sieht es schon öfter mal, dass die Bäume wahrscheinlich zuerst nicht mehr so gut drauf waren, und dann kam der Efeu.
Also das ist auch ein bisschen die Perspektivgeschichte, ne? Also wenn ich jetzt Baumpfleger beispielsweise bin und muss Bäume begutachten und da ist ein Efeu drumherum und ich kann das nicht mehr genau erkennen, ist der jetzt noch standsicher oder nicht, ist natürlich eine andere Sache. Mhm. Aber so grundsätzlich ist es so, dass der Efeu, wenn der irgendwo hochwächst, der den Baum auch schützt. Also wenn ich den jetzt auf einmal wegreißen würde und die Rinde ist dann beispielsweise der Sonne ausgeliefert, dann ist das eher dann ein Problem für den Baum. Also das muss man natürlich im Auge behalten, und es kommt immer darauf an, was ist meine Aufgabe mit dem Efeu? Kann ich ihn einfach wachsen lassen oder muss ich da irgendwie mal nachschauen? Also das ist tatsächlich so ein bisschen auch eine Perspektivgeschichte.
So, also wir können jetzt erstmal festhalten, der Fluch ist so ein bisschen, er haftet überall an, und der Segen ist ja irgendwie auch, dass er damit auch Sachen beschützt, begrünt. Immergrün heißt natürlich auch immergrün. Ja? Das sieht man ja auch oft als Bodendecker. Efeu eignet sich auch als Bodendecker, dass man den einfach kurz hält und er sozusagen den Boden unten schützt und begrünt, wenn man jetzt nicht viel vorhat. Man sieht das ja auch oft auf Gräbern, finde ich, oder überhaupt auf Friedhöfen, dass der dort, sag ich mal, so ein dankbarer Begleiter ist, besonders in schattigen Regionen. Er ist ein bisschen lichtscheu, muss man ja sagen. Aber an sich, finde ich, hat der Efeu ja auch sehr positive Eigenschaften. Wir machen mal wieder eine neue Gegenüberstellung zum Thema Fluch und Segen. Fluch ist auch, dass der Efeu giftig ist. Und zwar enthält er so ein Sekret, was Hautreizungen hervorruft, und auch die Früchte sind super giftig, können so Erbrechen und Bauchschmerzen und sowas auslösen. Das muss man auf jeden Fall mal so als kleine Warnung aussprechen, wenn man sich jetzt einen riesen Efeu im Garten hält und das Kind oder so sagt, ach Mensch, da sind ja tolle schwarze Beeren dran. Ist jetzt nicht so geil. Also da sollte man auf jeden Fall aufpassen, würde ich mal eine kleine Warnung an der Stelle aussprechen. Was hast du da für Erfahrung mit Früchten vom Efeu?
Also ich freue mich, wenn die Früchte da sind, denn die sind tatsächlich auch beliebt bei vielen Vögeln, und ich finde, sie sehen auch hübsch aus, weil die so wirklich dunkel gefärbt sind. Früchte, denkt man ja sonst, ist irgendwas Buntes. Nee, sind die gar nicht. Die sind wirklich richtig dunkel. Und also mit der Giftigkeit ist natürlich immer so eine Sache. Es gibt natürlich viele Pflanzen im Garten, die giftig sind. Ne? Ist die Frage, ob man immer in jede reinbeißt. Also man sollte das wissen, das ist okay, aber auch nicht in Panik verfallen. Ne? Also gerade wenn man Kinder hat, ist es... sinnvoll, denen natürlich zu sagen, was darf ich und was nicht. Natürlich, das ist eigentlich nochmal ein eigenes Thema tatsächlich, wie, wie gehe ich eigentlich mit bestimmten Pflanzen im Garten um, wenn da Kinder dabei sind. Aber grundsätzlich würde ich das auch nicht zu sehr dramatisieren. Aber ansonsten hat, haben die Früchte für mich tatsächlich nur Vorteile, weil wie gesagt, es ist ein, tatsächlich ist auch ein Schmuck, also ich finde es hübsch. Mhm. Und ja, verschiedene Vögel lieben ihn auch.
Ja, das ist auch ein richtig gutes Stichwort. Der Efeu blüht ja im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Pflanzen tatsächlich im Herbst und nicht im Frühling. Und was ich auch super spannend finde, ist, dass der am Anfang, man kennt ja diese kleinen Blätter, weiß ich nicht, die gibt's auch immer schön im Baumarkt oder so, so dekorativ, ne? Diese kleinen grünen Blättchen, sind die unten an irgendeinem Arrangement mit noch irgendeiner anderen Blume da dran. Und man hat gar nicht so die Vorstellung, was der eigentlich kann. Denn nach so 7 bis 10 Jahren erst kann der Efeu blühen. Das heißt, man müsste den auch super lange erstmal irgendwie lassen, erstmal sein lassen, damit diese Blüte zum Vorschein kommt und dann auch diese lustigen runden Blätter, die irgendwie gar nicht mehr an den Efeu so richtig erinnern. Man denkt, das ist eine andere Pflanze plötzlich. Ich war da mal sehr schockiert, als ich meinen Efeu so ein bisschen an so einem kleinen Holzhäuschen vergessen hatte und plötzlich nach ein paar Jahren denke ich, was ist da? Da ist irgendwie eine Blüte dran, die Blätter sehen anders aus, ist da eine weitere Pflanze reingewachsen? Aber das war so gar nicht. Und dementsprechend, wenn der also so spät blüht, dann hat er auch, wie du sagst, diese Früchte natürlich auch so Oktober, November, Dezember in eigentlich einer Zeit, wo nichts los ist, auch Januar, Februar noch und kannst eben Vögel damit gut versorgen. Und ich finde halt, dass viele von den Singvögeln das auch nutzen und die reagieren ja nicht auf dieses Gift beispielsweise, ne?
Ich würde da jetzt kurz mal vom Thema ab, ich würde noch einen Schritt zurückgehen und ich würde noch mal eine Lanze für die Blüten auf jeden Fall brechen.
Unbedingt.
Ja, und nicht nur, dass die hübsch aussehen, sondern die sind wirklich extrem wertvoll für ganz viele Tiere. Ne? Also da kann ich jetzt mal aus unserer Erfahrung berichten, was da an Wespen, Schwebfliegen und so weiter dran geht. Und es ist total spannend, es gibt eine spezielle Wildbiene, die zeitgleich mit Blütebeginn des Efeus schlüpft. Das ist die Efeu-Seidenbiene, die wirklich auf den Pollen des Efeus angewiesen ist. Und bis vor 2 Jahren haben wir die bei uns im Garten noch gar nicht entdeckt und die nistet im Boden. Und man merkt irgendwann, wann die da ist, denn die schlüpfen und dann ist da ein Riesengewusel auf dem Boden. Und diese Biene braucht halt Pollen des Efeus. Also von daher plädiere ich auch dafür, den Efeu blühen zu lassen.
Ganz kurz vielleicht nochmal zur Erklärung, falls jemand das noch nicht geschafft hat, seinen Efeu zum Blühen zu bringen, weil er vielleicht die ganze Zeit einfach nur Angst hat, dass er irgendwo langklettert und irgendwie Sachen tut, die er nicht tun soll. Vielleicht die Fassade ruiniert oder irgendwo reinwächst. Wenn man den wachsen lässt und er fängt an zu blühen, dann sind das wirklich ganz hübsche, super dezente Doldenblüten, also man hat wie so kleine Streben und oben sind kleine Bommelchen dran und zusammen ergibt es so einen ganz zarten hellgrünen Ton und wenn dann das Herbstlicht da so drauf fällt, das Tiefstehende und da ist wirklich ein Treiben, also ich bin da wirklich mal fast rückwärts umgefallen, denn auch ich habe eben, sag ich mal, dem Efeu nie so lange den Raum gegeben, weil ich immer dachte, oh nein, Hilfe, der Efeu, er ist nur Fluch, er muss weg. Das sollten alle mal probiert haben. Man kann ja den zum Beispiel auch auf dem Balkon haben. Da werden jetzt ganz viele wieder sagen, ach du liebe Güte, ich bin in einer Mietwohnung. Wenn jetzt der Efeu nun auf einmal kommt und geht an meine Fassade und reißt dort alles auf, ja, da werden schon viele jetzt wieder Panik haben, aber das muss man so nicht haben, weil man kann den ja auch einfach in einen hübschen Topf packen und da einfach ein integriertes Ranggitter haben und den Efeu dort reinsetzen. Da ist es einfach nur wichtig, dass er keine Staunässe hat und dass er eher schattig bis halbschattig steht, weil er irgendwie doch relativ lichtscheu ist. Und dann kann man den da drüber wachsen lassen. Und wenn man den wirklich nur immer so an den Spitzen zurückschneidet und das Alte aufrecht erhält, dann, und man lange in der Mietwohnung bleiben darf, wenn man lange da bleiben darf, ja, oder es dort immer noch schön findet nach 7 bis 10 Jahren, dann blüht der auch.
Und es gibt, also zum einen muss man auch mal sagen, dass es tatsächlich ein guter Fassadenbegrüner ist. Die Fassade muss halt heile sein. Ne? Wenn die irgendwie kaputt ist und rissig, dann kann er da natürlich reinwachsen. Da wird es dann problematisch. Also da muss man immer schon ein Auge drauf haben. Und wo er nicht funktioniert, du sagst es schon mit den schattigen Stellen, der funktioniert nicht Phyllosid-Seite an einer weißen Wand oder an so einer glatten Steilwand. So, da wird er wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wie gesagt, da muss man halt drauf achten, dass die Fassade in Ordnung ist, weil der wurschtelt sich dann da auch rein. Und wer wenig Platz hat und einen Kübel, es gibt auch eine Variante des Efeus, das ist ein Strauch-Efeu. Das ist, also wenn man die Blüte und die Früchte haben möchte, der ist nicht immer, also der ist jetzt nicht so, dass man den in jedem Gartencenter bekommt, aber wenn man sich ein bisschen auf die Suche begibt, dann findet man den Efeu, das ist quasi die Altersform, auch als Strauchform. Da kann man den dann auch an einer schattigen Stelle im Kübel halten, wenn man die Blüten und die Früchte haben möchte.
Ach, das ist ja ein super Tipp, Mensch. Dankeschön, Tobi.
Ja, gerne.
Das finde ich gut, weil ich nämlich auch so ein bisschen manchmal im Überlegen bin, wie ich das irgendwie geschickt löse. Es gibt ja auch gerade in Kleingärten manchmal Vorgaben, was darf überhaupt irgendwo in die Hecke und irgendwo hoch und rein und raus wachsen. Und wenn es da vielleicht Regularien gibt, aber man sich da trotzdem irgendwie mit ein bisschen beschmücken will, dann ist das ja wirklich ein sehr, sehr guter Tipp und vor allen Dingen auch für einen Balkon. Und zu der Fassadensache wollte ich nochmal sagen, auf Holz ist es auch nicht gut. Ich habe nämlich meinen, der sich dort mal schön ausgebreitet hatte, wo ich eigentlich mal kurz Puls hatte und dachte, ach toll, jetzt blüht er vielleicht auch bald. Den habe ich da wieder weggenommen, weil natürlich auch Holz auch immer dann feucht gehalten wird von diesem Efeu und darunter, das sah wirklich nicht mehr gut aus. Also der hat da mit seinen Haftwurzeln sich zwar nur in Anführungszeichen festgehalten, aber da ist also eine Art Kompostierungsprozess drunter passiert und man sieht eigentlich bis heute noch, wo der sich damals festgehalten hat.
Ja, man muss da natürlich wirklich gucken, wo kann er wachsen. Man sollte sich dem Ganzen aber auch ein bisschen locker nähern und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man eigentlich, was das für eine geile, spannende Pflanze ist.
Auf jeden Fall. Und du hast gerade gesagt, eine geile, spannende Pflanze. Es gibt ja auch immer dieses Thema zum Beispiel Efeu, wenn man den jetzt nun wegmacht, auf den Kompost oder nicht. Es ist ja ein Wurzelunkraut und soweit ich weiß, wenn man es jetzt, Unkraut ist auch wieder geil, ne? Wurzelunkraut. Also für mich ist der Efeu natürlich kein Unkraut. Ich mag den Efeu, aber für manche Menschen ist der Efeu auch
dieses
ein Unkraut.
Dieses Wort ist halt schon so das präsent, ist schon es rutscht immer wieder
ja,
raus.
Ja, es ist so negativ.
Man
ne?
kann so oft Beikraut sagen, wie man
Wild,
möchte.
Oder Wildkraut.
Oder ist Wildkraut. Auch
ein Wurzelwildkraut.
Genau. Aber es rutscht immer mit raus und ja.
Okay, wir werden uns.
Wir achten drauf.
Wir achten drauf. Also, der Efeu als Wurzelwildkraut, der kann natürlich auch relativ schnell und unkompliziert, es hat bestimmt jeder, der Kontakt mit Efeu hatte, schon mal festgestellt, auch auf dem Boden landen, dort wieder ausschlagen und wurzeln. Und
das ist übrigens auch ein Vorteil, denn so kann man ihn auch vermehren, nämlich über die Steckingsvermehrung. Also es kommt immer auch die Perspektive an.
Ja, Tobi, jetzt hast du das einfach schon vorweggenommen. Jetzt möchte ich aber, dass du da mal ein bisschen ins Detail gehst, ja? Denn die Vermehrung, die ist ganz wichtig für Menschen, die jetzt sagen, ich brauche jetzt mal hier irgendwo ein Efeu, ich will jetzt mal ran hier an den Efeu. Das geht ja relativ einfach, oder?
Also wenn irgendwo ein Efeu wächst, der schon im Boden irgendwo rumkrabbelt, dann hat er meistens an den Stellen, wo er auf dem Boden aufkommt, auch schon Wurzeln gebildet und dann kann ich den einfach abschneiden und wieder einpflanzen.
Und muss man dafür jemanden kennen, der ein Efeu hat oder könnte man jetzt auch einfach irgendwo langlaufen und dann wächst einer irgendwo raus und man knappst ihn ab und…
Naja, ich würde schon fragen…
den Efeu-Besitzer.
Ja, also schon, also das grundsätzlich, ich würde nicht einfach irgendwo hingehen und irgendwas abschneiden.
Okay, gut. Und kann ich das jetzt aber auch abschneiden und in ein Glas tun und dann kommt da was raus?
Das könnte man auch machen, damit er Wurzeln bildet. Aber ich kann den Schritt auch einfach überspringen und das Ding gleich einpflanzen, dann kann er gleich in der Erde wurzeln.
Das macht er dann schon, ne? Also ich kenne das nämlich
auch. Also meiner Erfahrung nach auf jeden Fall. Also der ist da relativ anspruchslos.
Einfach zack, ab, rein, Erde, warten und dann nach 3 Wochen hat er dann sicherlich auch schon ein paar Wurzeln, der gute Efeu. Ich habe noch was anderes rausgekriegt, da muss ich gestehen, da habe ich mich das so gefragt, so in meinem Innersten und dachte mir, ich sehe doch vor mir, wie Efeu auch bei so Arrangements für drinnen irgendwie, ist denn Efeu auch eine Zimmerpflanze? Und tatsächlich, Tobi, also ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich wusste es nicht, es war wirklich weltverändernd, diese Erkenntnis, du kannst einen ganz ordinären Efeu von draußen, kannst du nehmen, und kannst den als Zimmerpflanze etablieren. Ich meine, wie geil ist das denn?
Das ist der normale Efeu?
Ja, ich dachte, es wäre ein anderer und es wäre irgendwie eine spezielle Sorte. Nee, es ist der normale. Es gilt aber, irgendwie auf ein paar Sachen zu achten. Der mag es ja eher schattig, also will er es drinnen auch eher schattig und kühl haben. Ich meine, viele Zimmerpflanzen mögen ja das eh nicht, dieses Warme auf der Heizung rumstehen und
aber
so.
Aber was heißt dann kühl und schattig, also der Keller?
Nee, kühl und schattig ist für mich eigentlich, ja, einfach nicht direkt neben, also ich würde es jetzt nicht auf die Fußbodenheizung stellen, aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo weiter oben ein Fensterbrettchen hast, überhaupt am Fenster, finde ich, hat man ja eher eine kühle Anmutung. Das klappt man ja vielleicht auch mal auf und so. Ich würde meinen Efeu schön drin an so ein Fenster im Schatten stellen, in ein kleines dekoratives Töpfchen und dann würde ich den da so ein bisschen ranken lassen. Übrigens eignet er sich auch gut für Ampeln, man kann den auch hinhängen, bloß eben einfach nicht in die pralle Sonne. Also wenn man jetzt eine übelste Sonnenwohnung hat, dann soll man den jetzt nicht da an den sonnigsten Platz seinen Efeu dekorativ ins Fenster stellen.
Aber das wäre doch für dich mal ein neues Experiment, das mal auszuprobieren, ob der Efeu im Zimmer, den ich von draußen reingeholt habe, wirklich funktioniert. Weil ich wusste das nicht tatsächlich und es würde mich interessieren, ob das funktioniert.
Mich würde das jetzt auch so sehr interessieren, dass es dich nicht verwundern wird, dass ich schon Pläne geschmiedet habe. Ich habe tatsächlich bei mir im Garten noch so eine alte Ampel rumliegen, die ich nicht benutze, weil ich das irgendwie seltsam finde. Ampeln sind übrigens, falls das jemand nicht weiß, solche hängenden Töpfe. Und das liegt rum, ich weiß immer nicht, wohin damit. Und da habe ich mir gedacht, ich werde da mal was auspflanzen und mir das mal in die Wohnung hängen und mal schauen, wo der das schön findet und mal gucken, ob der das irgendwie mag und ob das irgendwie was kann. Also ich bin sehr gespannt und wenn das so ist, dann werde ich das jeden wissen lassen, der es nicht wissen will. Das war dazu. Efeu, Fluch oder Segen? Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Segen. Der Efeu ist tatsächlich auch eine Heilpflanze. Er hilft gegen Bronchitis, hat schleimlösende Stoffe, aber wir haben ja schon erwähnt, dass er einen sehr giftigen Charakter hat. Deswegen gehört Efeu nicht zu den Pflanzen, wo man einfach mal in den Garten geht, sich ein paar Blätter abmacht und die überbrüht. Das darf man auf gar keinen Fall machen, möchte ich nochmal eine große Warnung aussprechen. Dennoch gibt es pflanzliche Präparate, die man sich natürlich entsprechend dann in der Apotheke und sowas holen kann, die so eine positive Wirkung haben. Aber ich möchte bitte nochmal trotzdem an alle appellieren, dass die nicht zu Hause ihren Efeu essen oder überbrühen. Das sorgt für sehr unangenehme Gefühle. Ja, das war noch ein positiver Aspekt des Efeus, der aber zum Negativen werden kann. Also man sieht, wir haben auf jeden Fall ein großes Spannungsgefüge bei dem Efeu, Fluch oder Segen. Und hast du denn noch einen Aspekt gefunden auf deinem Zettelchen, der dir am Herzen liegt?
Naja, für mich ist es tatsächlich so, dass ich auch bei uns halt beobachte, wenn der halt klettert, dann wächst der ja nicht nur im Abstand von einem halben Zentimeter entfernt von der Wand, sondern der wächst auch schön nach außen. Das heißt, der macht so eine richtig dicke grüne Wand und in dieser grünen Wand, und die ist bei uns auch vielleicht gerade mal 2 Meter hoch, das ist an so einem Sichtschutzelement zum Nachbargarten irgendwie rüber oder so eine Art. Und was da drinnen für Vögel nisten, das ist wirklich beeindruckend auf dieser kleinen Fläche, weil der halt nicht nur ganz flach hochklettert, sondern der wächst auch nochmal nach draußen, bekommt dann natürlich irgendwann auch ein Gewicht, da muss man ein bisschen zurückschneiden, aber das ist so eine richtig coole Hecke tatsächlich auch geworden. Also ein sehr toller Lebensraum.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja. Man kann den ja auch tatsächlich als so Efeuhecken anlegen. Das habe ich irgendwo gesehen in Dänemark, glaube ich. Da habe ich gesehen, dass im Prinzip nur eine Art Gerüst oder sowas vorhanden war. Und dann wurde dort dieser Efeu eigentlich als, ja, wie so als Hecke gezogen.
So eine Art Fertighecke, ne? Meinst du, glaube ich, ne? Also die kann man auch als Fertigelemente kaufen. Da weiß ich allerdings nicht, die funktionieren, das habe ich noch nie ausprobiert.
Ich weiß nicht, ob das eine Fertighecke war. Ich war nur erstaunt. Ich kam lang und dachte, hä, was ist das denn? Über viele, viele Meter hinweg war das so ein ganz kompaktes Efeu-Teil und ich dachte, wow, das ist doch Efeu. Also das war wirklich vollkommen irre und ich habe mich gefragt, okay, wie ist das möglich? Und dann habe ich halt ein bisschen da geschaut und bin auch mal ein bisschen näher rangegangen. Vielleicht habe ich auch mal reingeguckt und habe gesehen, dass der sich eben um ein Gerüst windet. Und und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich auch eine gute Sache, wenn man da keine Vorgaben hat für sich oder wenn man irgendwie vielleicht die Idee hat, eine Art Sichtschutz zu machen, dann wäre das doch eine schöne Sache. Da kann man den auch so ein bisschen dreidimensional sich machen, wie du sagst. Und vielleicht wohnt dann ja auch das ein oder andere Tier auf dem Balkon. Ich meine, das ist doch auch erstrebenswert.
Absolut, ja, definitiv.
So, abschließend möchte ich mal noch auf eins hinweisen. Und zwar weiß ich, dass es auch so eine kleine Efeu-Art gibt, die ist so panagiert. Also ich persönlich stehe da überhaupt nicht drauf, Tobi.
Da hätte ich nämlich gesagt, das ist der Zimmer-Efeu, den ich kenne. Den kenne ich nämlich nur als so eine kleinblättrige, panagierte. Und dann gibt es auch welche, die haben so geschlitzte Blätter. Das heißt, den hätte ich so als den Zimmer-Efeu eingeteilt.
Also ich kann dir nur sagen, erstmal ganz kurz zu dem Wort panagiert. Ich kannte das nämlich auch lange nicht, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, das bedeutet einfach nur, dass das Blatt irgendwie strukturiert ist und wie so hell gescheckt. Also sieht im Prinzip aus wie ganz normale Efeu. Und dann hat einer mit einem hellgrünen Pinsel ein paar Flecken drauf gemacht. Panagiert. Panagiertes Laub, oder?
Genau, oder weiß oder gelblich.
Oder so ganz gelblich. Viele,
genau, das sind halt diese Mehrfarbigkeit irgendwie.
Okay,
genau.
Also der ist so ein bisschen mehrfarbig strukturiert. Und der ist aber, funktioniert draußen wie drin. Also wir haben tatsächlich auch bei uns im Verein überall diesen panagierten Efeu unter den Hecken. Der mischt sich mit dem normalen, in Anführungszeichen, mit dem klassischen. Ist ja übrigens auch, fällt mir gerade noch ein, eine heimische Pflanze.
Also, absolut, ja.
Viele Menschen haben ja auch Lust, ihre Oasen, ihre Gartenoasen, ob das jetzt Balkonien ist oder ob das vielleicht nur ein kleiner französischer Tritt ist oder ob das deren Garten ist oder deren Garten vorm Haus ist, haben ja auch manchmal Lust zu sagen, okay, ich will irgendwie schon mehr heimische Pflanzen haben, weil ich mich damit wohler fühle. Ne? Das muss nicht jeder so machen, aber das ist ja doch auch ein Trend. Und da muss man den Efeu doch mal auch auf die Eins setzen, oder?
Absolut, gerade weil der so viele Ansprüche abdeckt, die viele andere Pflanzen halt nicht machen. Also einmal erklettert, er ist, funktioniert im Schatten, er blüht spät, also ganz viele Sachen, er ist immer grün.
Er versorgt Vögel mit Nahrung.
Er versorgt Vögel mit Nahrung, ganz viele Insekten, ist Lebensraum für Spinnen, also von daher, ja, doch.
Also ich würde sagen.
Ganz weit oben, ganz weit oben.
Können wir denn abschließend festhalten, dass für uns, nach allem, was wir gemeinsam besprochen haben, der Efeu doch eher ein Segen ist als ein Fluch?
Würde ich auf jeden Fall sagen, allerdings nicht abschließend. Ich bin schon so in die Folge reingegangen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Na toll, da musste ich dich ja überhaupt nicht überzeugen.
Nee, ich kann dann aber auch schlecht so tun, als ob. Ich kann nicht sagen, dass der Efeu für mich ein Fluch ist. Das kann ich nicht glaubwürdig rüberbringen.
Naja, musste ja auch nicht. Also ich muss sagen, für mich hat es sich ein bisschen zum Segen hin entwickelt. Ich habe ja zuletzt nur ein bisschen aggressiv den weggemacht und jetzt überlege ich mir, ob ich den vielleicht einfach nochmal aus dem Kompost rausfittle und
in andere Bahnen lenke vielleicht?
Ja, und den einfach in andere Bahnen lenke. In Töpfe tue, den irgendwo hinranken lasse, mir irgendwas Schönes damit überlege.
Und ausprobieren, ob der auch im Zimmer funktioniert. Das darfst du nicht vergessen.
Gut, dann denke ich, wir haben es heute wieder geschafft. Das war Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast. Wann kommt das?
Jeden Freitag in ARD Sounds.
Ganz genau. Und hier kommt noch ein kleiner Tipp für euch.
Wo ist denn dein Fahrrad?
Wir wandern doch über die Alpen, haben wir gesagt.
Nee.
Leute! Leute! Lass uns doch einfach beides machen. Wir Bergfreundinnen,
Kadi,
Lisa und Toni, wandern
und radeln auf unserer
Alpenüberquerung hoch 2. Von Kleis in Oberbayern nach Sterzing in Südtirol
und über Meran zurück nach München. Und Leute, wir sind diesmal nicht allein unterwegs.
Wir nehmen 3 Bergfreundinnen aus der Community mit, die noch nie eine Alpenüberquerung gegangen sind.
Und auch ihr könnt live dabei sein.
Wenn wir in Hütten schnarchen und uns das Stilfser Joch hochquälen.
Schaffen wir schon, das klappt.
Also, verfolgt uns ab dem 28. Juni täglich im Bergfreundinnen-Podcast in ARD Sounds und auf Instagram.